Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Nippon Connection ist ein großes, wichtiges Festival für japanischen Film in Deutschland. Das findet jedes Jahr in Frankfurt statt. Mit vielen Premieren, mit vielen japanischen Filmschaffenden. Läuft jetzt gerade noch bis zum Wochenende als Online-Festival in diesem Jahr, wie so viele andere Filmfestivals auch. Und es hat einen ziemlich spannenden Schwerpunkt. Female Futures, neue Frauenbilder in Japan. Die Japanologin Dina Zank verfolgt das Festival für uns. Hallo Frau Zank.
Hallo.
Wie setzt das Festival denn diesen Schwerpunkt um? Was kann man denn sehen zu japanischen Frauenbildern?
Also erstmal kann man natürlich die Situation von Frauen und auch weiblichen Regisseuren in Japan sehen. Wir haben ein unheimlich großes Programm bei der Nippon Connection, das sich eben auf diesen Schwerpunkt bezieht, was ich sehr schön finde. Also zum einen sieht man eben verschiedene Filme unterschiedlichster Genres, also unterschiedlichste Perspektiven in einem Spektrum von Komödie bis Horrorfilm, von Doku bis Animationsfilm. Und man hat eben, was ich sehr schön finde, im Programm auch Zusatzmaterial zu verschiedenen Filmen, gerade zu denen, die ein bisschen kontrovers sind, und noch ein Rahmenprogramm, was eben das ganze Thema nochmal kontextualisiert.
Ein Film, der vielleicht zu den Kontroversen gehört, ist Under Your Bed von der Regisseurin Marie Asato. Das ist ein Stalking-Thriller mit, Zitat, schockierenden Darstellungen sexueller Gewalt. Sie haben den Film gesehen. Was kann man über den sagen? Was ist das für ein Film?
Ja, also erstmal ist es ein Film, der, also ich muss sagen, tatsächlich möchte ich hier eine Triggerwarnung sagen. Also es ist ein Film, der ist als Horrorfilm betitelt und ab 18 Jahren. Und tatsächlich habe ich überlegt, als ich den Film gesehen habe, ist das jetzt wirklich, was ist denn daran jetzt im ersten Moment erstmal der Horror? Es ist, wie Sie sagen, Stalking-Thriller. Irgendwie kann man auch sagen, es ist eine Liebesgeschichte auf eine ganz verdrehte Art und Weise. Aber der Horror, den man im Endeffekt in diesem Film sieht, und das macht ihn so besonders, ist eigentlich der Horror, den Milliarden von Frauen jeden Tag auf der Welt erleben. Und das ist eben genau das. Und bei Marie Asato, sie hat es geschafft, diesen Plot gerade an den Stellen sehr still zu halten, an denen der Film am brutalsten wird. Das heißt, diese Stille ist eigentlich das, was am Ende die Gänsehaut verursacht.
Also das ist ein ziemlich krasses Beispiel. Es gibt natürlich auch noch viele andere nicht so krasse Filme in dem Programm, die sich mit der Rolle von Frauen auseinandersetzen. Was erfährt man denn tatsächlich in diesen Filmen über das Frauenbild in Japan?
Ja, also vielleicht, um kurz nochmal zu dem Thema, also zum Film vielleicht vorher noch was zu sagen. Mhm. Was interessant ist, ist natürlich diese Frage, ich habe ja gerade gesagt, Stille. Und das Besondere ist, finde ich, sollte man nochmal hervorheben, einfach, dass gerade die krasseren Filme Frauen auch wirklich eine Stimme geben. Also gerade auch Marie Asato gibt Frauen eine Stimme, das hat sich gezeigt in Reaktionen, die sie nach dem Film bekommen hat, dass eben sozusagen Frauen auch gesagt haben, ja, danke, dass sich mal jemand überhaupt mit dem Problem auseinandersetzt. Und auch für die anderen Filme gilt einfach, also wir können ja mal zwei Beispiele, kann ich mal mit Ihnen durchgehen. Mhm. Also zum Beispiel Shape of Red ist auch ein Film, ist eine Romanverfilmung von einem Roman von der Autorin Ryo Shimamoto. Der ist auch noch relativ neu, kam 2014 erst raus. Und im Gegensatz zu Under Your Bed ist hier also eigentlich die Gewalt nicht körperlich, sondern sie ist psychisch. Das heißt, wir erleben eigentlich den Alltag einer japanischen Ehefrau, erleben, wie sie in diesen familiären Konventionen gefangen ist und wie auch ihr Mann in diesen familiären Konventionen gefangen ist und wie sich diese Ehe im Endeffekt durch eine schicksalhafte Begegnung mit der Jugendliebe der Frau von Grund auf verändert. Und vor allem aber eben die Position, also die Frau sich selbst verändert. Und das ist eben, was diese Filme hier auch ausmacht, dass man einfach auch die Stimme der Frauen hört. Es geht um die Gefühlswelt von Frauen. Wie fühlen sich Frauen in der Gesellschaft? Wie sind sie akzeptiert in der Gesellschaft? Wie ist ihre Position in der Gesellschaft auch gegenüber Mann, gegenüber Kind, Schwiegermutter etc.? Und wie ist der Erwartungsdruck? Und das ist eben, eben immer noch eine sehr schwierige Situation. Also Sie müssen überlegen, also zum Beispiel, wenn eine Frau heiratet in Japan, wird eigentlich davon ausgegangen, dass sie ihren Beruf aufgibt. Bei Shape of Red haben wir jetzt genau nämlich diese Situation, eine Frau, die gerne weitergearbeitet hätte, die aber alles aufgegeben hat. Und die Frage ist, gibt es da jetzt überhaupt einen Schuldigen? Und das besonders Tolle an diesen Filmen, an vielen, die ich gesehen habe, war eben, dass sie wertungsfrei sind. Das heißt, hier geht es nicht darum, wer ist schuld daran, sondern es geht wirklich um die Situation von Frauen im heutigen Japan und wie sie selber damit umgehen und sich daraus befreien können.
Diese Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, das sind ja alles Spielfilme, also fiktionale Stoffe sozusagen, aber es gibt ja auch die Dokumentarfilmsektion und eine Doku, die da läuft, ist This Planet is Not My Planet. Das ist eine Doku über eine Pionierin des Feminismus in Japan, über Mitsu Tanaka. Wie wird denn die Geschichte dieser Frau erzählt?
Ja, also vielleicht ganz kurz, also Mitsu Tanaka ist seit 50 Jahren mit den ersten Frauenrechtsprotesten 1970 in Shinjuku eine der führenden Frauenrechtsaktivistinnen in Japan. Das heißt, sie ist etwa, kann man sagen, vergleichbar mit Alice Schwarzer bei uns. Und die Regisseurin Miwa Yoshimine hat sie also über viele, viele Jahre hinweg begleitet und entsprechend intim und persönlich ist eben das Interview auch. Und das ist eben eine sehr persönliche Einsicht, die man sonst normal nicht bekommt. Unter anderem erzählt sie zum Beispiel, wie sie selber im Alter von 5 Jahren Übergriff von einem sexuellen Übergriff wurde von einem Angestellten von ihren Eltern und dass sie eigentlich als 5-jähriges Kind, die ja Sexualität noch nicht als irgendwas Schmutziges wahrgenommen hat, das als ein Spiel gesehen hat und dieses schmutzige Gefühl und die Entfernung von der Welt erst dadurch kam, dass die Mutter ihr gesagt hat, sei still, das darf keiner wissen. Und der Täter nicht bestraft wurde, weil er wichtig war für die Firma. Und solche individuellen Einblicke in die Erfahrungen dieser Aktivistin, die dann natürlich auch übergehen in Diskussionen über die Problematik von der MeToo-Bewegung in Japan, dass es also eine Opferstigmatisierung gibt. Also wenn man das in den Medien verfolgt hat, dann sieht man auch, dass es oft dazu kam, wenn eine Frau sich tatsächlich geäußert hat, dass es dann hieß, wie kam es denn dazu? Was hat sie denn gemacht, dass es so weit kam? Oder sie will sich ja nur bereichern oder sie handelt aus persönlichen Motiven. Das heißt, es geht dieses eine Stimme geben, laut werden, zu sagen, ich wurde Opfer, geht in Japan tatsächlich oft noch mit einem Gesichtsverlust einher. Und das ist aber, vielleicht wenn ich das noch da sagen darf, weil das ist noch zu Mitsu Tanaka noch sehr wichtig eigentlich und da möchte ich mich auch anschließen. Also sie ist ja auch eine Frau, die sagt, Gleichberechtigung ist ein Problem der Gesellschaft und ihrer Konventionen. Also es ist eine Sache, die Frauen und Männer gleichsam unterdrückt. Das heißt, eine Gleichberechtigung oder Gleichheit zwischen Geschlechtern kann nur möglich sein, wenn eben auch Männer befreit werden. Das heißt zum Beispiel in Japan haben sie auf der anderen Seite nämlich auch so hohe Erwartungen an Männer, Erfolg im Beruf, das tägliche Trinken mit Kollegen, sie haben überhaupt keine Zeit zu Hause zu sein, Vater zu sein. Wenn sie in Elternzeit gehen wollen, ein Modell, das es in Japan ja durchaus gibt, dann werden sie von den Kollegen gemobbt oder werden aus dem Beruf rausgedrängt. Also weil als Mann macht man sowas nicht und das führt eben zu einem riesen Frust und eben auch zu Spannungen in der Ehe, häusliche Gewalt und ja.
Zum Schluss würde ich vielleicht gerne noch kurz fragen, weil Sie das jetzt auch immer wieder angedeutet haben, auch die Unterschiede, die es gibt in der japanischen Gesellschaft und in der vielleicht europäischen, was Frauenbilder angeht. Wie würden Sie denn sagen, auf der Filmebene, gibt es da große Unterschiede, wie Frauenbilder, Geschlechterbilder erzählt werden?
Ich würde nicht sagen, dass es große Unterschiede gibt. Unterschiede gibt es vielleicht insofern, dass Japan einfach in vielen Bereichen, also es ist noch wichtiger ist wie hier, oder es ist eigentlich generell wichtig, ein internationales Problem, dass Frauen einfach mehr Sichtbarkeit brauchen. Und das finde ich eben auch so gut im Film, dass es jetzt gerade eigentlich seit Beginn der 2000er Jahre eine stärkere Sichtbarkeit von Frauen in den Medien gibt und auch von Diversität in den Medien gibt. Und ich meine, man kann es ja, also der Global Gender Equality Ranking Index zeigt, dass also Japan auf Platz 121 ist, im Vergleich zu Deutschland auf Platz 10. Also wir wissen, dass es hier auch nicht alles wunderbar Gold von den Bäumen regnet, kann man sich das ungefähr vorstellen. Und die Probleme sind eben die ich auch schon genannt habe, diese sehr starken gesellschaftlichen festgefressenen Konventionen. Und ich finde, da muss man einfach mal sagen, da schließe ich mich auch Mitsu Tanaka gerne an, dass wir einfach, egal jetzt ob Männer oder Frauen, in so einem altbackenen Narrativ festgefahren sind, dass man eigentlich in unserer heutigen diversitären Gesellschaft auch dem dann keinen Platz mehr geben sollte. Und ja, und deswegen finde ich eigentlich, dass es wichtig ist, eben gerade mit Filmen und Medien, dass man hier die Sichtbarkeit von Frauen erhöht. Also in Japan sind es ungefähr 50% der Abgänger von Filmhochschulen sind Frauen. Trotzdem hat man immer noch das Gefühl, das japanische Kino ist männlich dominiert. Und da ist halt die Frage, was kann man da tatsächlich machen? Und ich finde halt, dass so ein Filmfestival wie die Nippon Connection zum Beispiel, in dem sie so ein Thema als wirklich Hauptthema mit so vielen, vielen Beiträgen und Rahmenprogrammen und Kontextualisierung, dass man eben diesen Regisseurinnen eine internationale Plattform und eine Sichtbarkeit und auch eine Stimme gibt. Und das ist eigentlich was, was ich unfassbar wichtig finde, ja.
Das sagt die Japanologin Dina Zank zum japanischen Filmfestival Nippon, das noch bis Sonntag zu sehen ist, und zwar online für alle. Vielen Dank, Frau Zank.